ARD Sounds.
Wir wollen nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Krieg zur Belastung für die transatlantische Partnerschaft wird. Diese Partnerschaft wollen wir und wir brauchen sie. Und deshalb sprechen wir auch auf allen Ebenen mit Washington. Aber wir dürfen und wir werden uns auch nicht scheuen, unseren Partnern ehrlich zu sagen, wo wir Dinge anders sehen und wo wir andere Interessen haben. Das muss eine solche Partnerschaft aushalten, sonst ist es keine Partnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kanzler Merz legt den Kurs der Regierung dar, um durch die aktuellen Krisen zu navigieren, selbstbewusst an der Seite der USA.
Die grüne Opposition drängt auf ein schärferes Vorgehen gegenüber Israel, insbesondere mit Blick auf dessen Attacken im Libanon.
Israel meldet erneut erfolgreiche Schläge gegen die Führung in Teheran. Dort ist der Geheimdienstminister getroffen worden.
12. Jahrestag der Annexion der Krim. Wie geht es den Menschen in der Ukraine heute mit mehr als einem Jahrzehnt täglicher Bedrohung?
Kinder und Krieg. Auch in Deutschland sorgen sich schon die Kleinsten. Wie können Erwachsene kindgerecht auf diese Ängste eingehen?
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 18.03. um 15.30 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Eigentlich sollte es beim März-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU um Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau gehen. Doch inzwischen zeichnet sich ab, dass der Iran-Krieg auch morgen in Brüssel das bestimmte Thema sein wird.
Ja, die Diskussion um die Energiepreise erhält durch die Entwicklung im Nahen Osten ja eine ganz neue Brisanz. Zugleich soll aber auch die ungarische Blockade des im Dezember beschlossenen Milliardenkredits für die Ukraine gelöst werden. Viele bittere Themen also in Brüssel, die der Kanzler auch ansprach.
Ja, was war denn jetzt eine außenpolitische Kernbotschaft, sag ich mal, der Regierungserklärung von Kanzler Merz heute?
Merz hat die Europäische Union zur machtbewussten Selbstbehauptung auch gegenüber den USA aufgerufen. Die Europäer würden ihre Interessen identifizieren und zugleich die Machtmittel identifizieren, um diese Interessen durchzusetzen. Aber zugleich betonte der Kanzler eben auch:
Wir wollen nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Krieg zur Belastung für die transatlantische Partnerschaft wird. Diese Partnerschaft wollen wir und wir brauchen sie. Und deshalb sprechen wir auch auf allen Ebenen mit Washington. Dabei tun wir, was ich vor einem Monat auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt habe. Wir suchen transatlantische Übereinstimmungen. Deshalb habe ich immer deutlich gemacht, wichtige Ziele der USA teilen wir. Aber wir dürfen und wir werden uns auch nicht scheuen, unseren Partnern ehrlich zu sagen, wo wir Dinge anders sehen und wo wir andere Interessen haben. Das muss eine solche Partnerschaft aushalten, sonst ist es keine Partnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also schon ziemlich klare Worte, auch in Richtung Washington, für die es dann auch viel Applaus gab.
Und was hat der Regierungschef zum Thema Ukraine gesagt?
Der Kanzler pocht auf eine Teilhabe der europäischen Staaten an den Verhandlungen über eine Friedensordnung für die Ukraine. Es könne nicht sein, dass über den Kopf der Ukraine und über den Kopf der Europäer hinweg zwischen Russland und den USA allein verhandelt wird. Und Merz macht Dampf bei dem ja bereits vereinbarten Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew. Dabei dürfe auch keine Rücksicht auf ein einzelnes Land im Wahlkampf genommen werden. Ein klarer Seitenhieb gegen Ungarn.
Ja, ordentlich Kritik hatte Merz schon vor seiner Regierungserklärung kassiert. Die Situation gerade im Libanon beschäftigt auch die deutsche Opposition massiv.
Als Beispiel sei Grünen-Chefin Brandner genannt. Sie hat die israelischen Angriffe auf den Libanon verurteilt und die Regierung zu mehr Unterstützung für das Land gedrängt. Kanzler Merz müsse darauf dringen, dass Berlin und Europa im Libanon aktiver werden. Und, Brandner wörtlich weiter, die Invasion und Besetzung des Südlibanon sind inakzeptabel. Erstmals seit langem gäbe es eine libanesische Regierung, die sich von der Hisbollah distanziert. Diese Kräfte müssten gezielt gestärkt werden, verlangte die Grünen-Chefin.
Und was hören wir denn aktuell aus dem Libanon selbst?
Nichts Gutes. Die Zahl der Todesopfer bei den neuen israelischen Luftangriffen in Beirut ist den libanesischen Behörden zufolge auf mindestens 12 gestiegen. Ein 10-stöckiges Gebäude sei zerstört worden, hieß es weiter. Die Angriffe erschütterten die libanesische Hauptstadt die ganze Nacht hindurch bis heute früh. Getroffen wurden Gebäude in Vierteln, die sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums und des Regierungssitzes befinden. Das israelische Militär teilte mit, es habe als Reaktion auf massiven Raketenbeschuss durch die Hisbollah eine nächtliche Angriffswelle auf die Infrastruktur der Miliz gestartet. Vor einem der 4 Angriffe auf Beirut hatte das Militär eine Warnung auf Online-Plattformen herausgegeben. Nicht jedoch vor den 3 anderen.
Erfolge aus seiner Sicht zumindest meldet Israel ja auch wieder aus dem Iran.
Ja, die Armee hat nach Angaben von Verteidigungsminister Katz den iranischen Geheimdienstminister Khatib so wörtlich ausgeschaltet. Laut Katz stand er an der Spitze des internen Apparats des Regimes, der für Morde und Unterdrückung im Iran sowie für die Förderung externer Bedrohungen verantwortlich war. Der israelische Verteidigungsminister warnte zudem, die israelischen Angriffe würden noch stärker werden. Regierungschef Netanyahu und er hätten der israelischen Armee erlaubt, jeden hochrangigen Vertreter der iranischen Führung zu eliminieren, ohne dass weitere Genehmigungen erforderlich seien, so Katz.
Und haben wir Hinweise aus Teheran, dass die Attacken irgendwie Eindruck machen auf die dortigen Verantwortlichen?
Erwartbar, offiziell nein, berichtet auch unser Korrespondent Uwe Lüb aus Istanbul.
Der Iran sieht sich durch die Tötung seines Sicherheitschefs Larijani nicht geschwächt. Das sagte Außenminister Araghchi dem Sender Al Jazeera. Die Islamische Republik Iran verfüge über eine starke politische Struktur. Der Tod einer einzelnen Person spiele da keine Rolle. Zudem sei niemand wichtiger als der oberste Führer. Und selbst nach dem Tod Ali Khameneis am ersten Kriegstag habe das System weiter funktioniert. Larijani ist gestern durch einen israelischen Angriff unter anderem zusammen mit seinem Sohn getötet worden, ebenso der Chef der Basij-Milizen Soleimani. Die Spitzenfunktionäre des Regimes werden heute in Teheran beigesetzt. Aus Teheran sind wieder Bombenexplosionen gemeldet worden. Welche Ziele getroffen wurden, ist unklar. Angriffe gab es offenbar auch in anderen Landesteilen. Dabei sollen auch Zivilisten ums Leben gekommen sein. Nach iranischen Angaben stieg die Zahl der Toten durch die Angriffe im Land auf mehr als 1.300. Irans Außenminister Araghchi hat Angriffe des Iran auf Ziele in Golfstaaten verteidigt. Al Jazeera sagte er, der Iran verfüge über keine Raketen, die die USA erreichen könnten. Daher würden US-Stellungen in den Golfstaaten angegriffen. Da sich die US-Armee dort in besiedelten Gebieten aufhalte, würden diese in Mitleidenschaft gezogen.
Sag mal, Ulrike, gibt es eigentlich innerisraelisch überhaupt keinen Widerstand gegen das Vorgehen der Regierung und der Exekutive?
Punktuell. Heute hat zum Beispiel der israelische Journalistenverband der Polizei den Einsatz von Gewalt gegen Reporter vorgeworfen. Darunter seien auch Fotografen ausländischer Medien. Der Verband zeigte sich auf der Plattform X entsetzt über das Vorgehen der Beamten in Jerusalem in der vergangenen Nacht. Demnach sollen Einsatzkräfte mehrere Journalisten ohne Provokation angegriffen und ihre Ausrüstung beschädigt haben. Die Polizisten hätten auch Speicherkarten beschlagnahmt, auf denen ihr Vorgehen dokumentiert sei. Einer Produzentin des US-Senders CNN sei das Handgelenk gebrochen worden. Der Fotograf eines chinesischen Mediums sei geschlagen worden. Ein palästinensischer Fotograf, der ihm zu Hilfe kommen wollte, sei ebenfalls attackiert worden. Der Verband forderte, sofort interne Ermittlungen und Schritte gegen die beteiligten Beamten einzuleiten.
Und was sagt die Polizei dazu, die ja immerhin konkret beschuldigt wird?
Eine Formulierung, die wir nicht zum ersten Mal hören. Die Vorwürfe würden geprüft, hieß es.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Heute jährt sich zum 12. Mal die Annexion der Krim durch Russland. Es war der Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine. 2014 war das. Nur Konsequenzen zog der Westen damals keine. Und so machte Russland einfach weiter und versucht seit mehr als 4 Jahren, sich die ganze Ukraine zu nehmen. Doch die Welt dreht sich weiter. Gerade steht Nahost im Fokus, der Krieg am Golf gegen den Iran.
Ja, in der Tat. Das genau war auch das NDR-Info-Thema heute früh. Da hat Andreas Sperling gefragt, im Schatten des Iran-Kriegs, wie weiter in der Ukraine? Und hat darüber auch mit Stefan Niemann gesprochen, Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und eines der drängendsten Themen war natürlich, wie hat Stefan Niemann auf seiner Reise durch die Ukraine, noch vor dem Krieg in Nahost, die Stimmung vor Ort wahrgenommen zwischen Resignation und Durchhalten?
Ja, genau so. Es ist natürlich ein emotionaler Mix. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind unglaublich tapfer, sie sind todmüde, sie sind traumatisiert, sie sind aber ja resilient, sie geben nicht auf, sie wollen natürlich ihre Heimat nicht verlieren. Es ist eine Mischung aus Kriegsmüdigkeit, wie wir das immer nennen, und Kampfeswillen. Das spürt man überall, je nachdem, ob man jetzt mit verwundeten Soldaten spricht, die auf ihre Prothesen warten und neue Balance in ihrem Leben finden müssen. Zivilisten, die seit Jahren vertrieben sind, Eltern, deren Kinder nichts anderes kennen als Krieg. Das ist ein schwieriger Mix, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand aufgeben will.
Nun können wir ja nicht verleugnen, dass jetzt mit Beginn des Irankriegs der Fokus der Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit sich deutlich verschoben hat, weg von der Ukraine. Wie bedrohlich wird das für das Land?
Ich glaube, dass es nicht ganz so bedrohlich wird, wie viele jetzt annehmen. Die Ukraine ist es gewohnt, kämpfen zu müssen, um gleichbleibende Aufmerksamkeit, um ein Nichtnachlassen der Unterstützung. Das hat sich alles nochmal dramatisch verändert, seit Donald Trump wieder im Weißen Haus agiert und zu einem völlig unzuverlässigen Verbündeten geworden ist für Volodymyr Zelensky, ein Präsident, wo man manchmal das Gefühl hat, dass er eher das Geschäft von Wladimir Putin betreibt und die Ukraine Russland sozusagen überlassen will. Also insofern ist die Ukraine daran gewöhnt und Wladimir Zelensky gewöhnt, darum zu kämpfen, in der Aufmerksamkeit der Welt zu bleiben. Deswegen ist er ja auch rastlos unterwegs, um immer wieder zu mahnen, vergesst uns nicht. Und wir sind auch nicht nur Bittsteller, wir sind auch Leute, die euch helfen können, wenn es um Verteidigung geht, vor allem gegen Drohnen.
Hilfe aus der Ukraine. Es passieren ja auch gerade Dinge, über die wir von außen betrachtet uns vielleicht wundern. Zum Beispiel, dass die Ukraine Hilfe bei der Flugabwehr anbietet, und zwar für Länder, die vom Iran beschossen werden. Hat die Ukraine denn doch genug Munition und Material, oder braucht sie das eigentlich nicht selber für sich im eigenen Krieg?
Ja, da muss man genau gucken, um welche Munition es geht. Ich war mit dem Kollegen Kai Küstner in der Ukraine, ich sage jetzt nicht wo, aber in einer Drohnenfabrik und habe mir angeguckt, wie da in Massenproduktion Drohnen gefertigt werden, mit denen russische Angriffe abgewehrt werden. In dem Segment beim Drohnenkrieg ist die Ukraine weltweit mitführend, technologisch, aber auch in der industriellen Produktion. Das kriegen die hin, auch mit westlicher Hilfe, aber zum Teil auch alleine, während des Krieges. Eine total beachtliche Leistung, finde ich. Und das Know-how im konkreten Krieg, im Kampfeinsatz, hat nur die Ukraine. Deswegen sind das wertvolle Berater, die helfen können, die Drohnenabwehr für andere Länder zu organisieren. Und genau das hat Zelensky angeboten, den Golfstaaten, die nun angegriffen werden von iranischen Shahed-Drohnen. Die kennt Zelensky, denn dieselben Drohnen setzt Russland gegen die Ukraine ein, entweder direkt aus dem Iran importiert oder nachgebaut.
Stefan, nochmal ein ganz anderer Schauplatz. Du warst ja auch mehrere Jahre Korrespondent in Washington, in den USA. Wie nimmst du das jetzt wahr? Spielt die Ukraine für Präsident Trump im Moment überhaupt noch irgendeine Rolle?
Sie spielt eine Rolle und eine gefährliche Rolle, wenn ich das so sagen darf, weil es ein lästiges Problem geworden ist für Donald Trump. Der hat sich ja ganz offensichtlich mit außenpolitischen Alleingängen und Abenteuern, so nenne ich es mal, verzettelt. Und er hat sich viel zu doll international sozusagen engagiert, militärisch, obwohl er ja eigentlich Kriege und Konflikte beenden wollte und America First versprochen hatte seinen Anhängern. Er muss das korrigieren, um die Unterstützung im eigenen Land nicht zu verlieren vor den Kongresswahlen im November. Insofern könnte es sein, dass er einfach die Geduld verliert und sagt, Ukraine will ich nichts mehr mit zu tun haben, wir ziehen uns da ganz raus, sollen doch die Europäer das Problem lösen in Europa. Und das würde natürlich einem besonders nützen, und das ist Wladimir Putin.
Dann nochmal zu einem übergeordneten Thema. Vor 4 Jahren der breite Angriff Russlands auf die Ukraine, dann Krieg in Israel und Gaza und jetzt die Eskalation im Iran. Auch Kinder bekommen diese Ereignisse mit. Was können Erwachsene tun, um zu helfen und einzuordnen?
Wie Eltern und andere Bezugspersonen, wie etwa Lehrer, erkennen können, was Kinder beschäftigt und welche Medien kindgerechte Informationen bieten. Linus Lühring vom BR hat zusammengetragen, wie sich mit Jungen und Mädchen über Krieg und seine Folgen sprechen lässt. Und ehrlich gesagt, seine Tipps helfen sicherlich auch Volljährigen.
Seit Ende Februar bestimmen Bilder und Meldungen aus dem Nahen und Mittleren Osten die Schlagzeilen.
Eskalation im Nahen Osten. Am Morgen haben Israel und die USA mit Luftangriffen auf Iran begonnen.
Raketeneinschläge, Großfeuer und Verletzte. Das alles ist immer wieder zu sehen. Und das nehmen auch Kinder bereits intensiv wahr, erklärt die Psychologin Elisabeth Raffauf.
Kinder bekommen alles mit. Wir denken ja als Erwachsene manchmal, können wir die nicht irgendwie vor den schlechten Nachrichten beschützen und die irgendwie fernhalten? Und das geht natürlich nicht. Sie sehen die Bilder auf den Screens im Bus, sie hören Worte wie Krieg oder Bomben oder Drohnen, Soldaten oder jetzt auch Beteiligung Deutschlands. Und dann bekommen sie natürlich auch die Aufgeregtheit der Erwachsenen mit.
Wie sehr Kinder diese Nachrichten beschäftigen, das ist nicht immer leicht zu erkennen. Da hilft es, ihr Verhalten genauer zu beobachten, rät Elisabeth Raff auf.
Ist im Kindergarten schon so, dass Erzieherinnen sagen, die Kinder spielen dann zum Beispiel Krieg.
Zuhören und Gesprächsbereitschaft zu zeigen, das ist aus Sicht der Psychologin zentral. Dabei sollten Eltern oder Bezugspersonen die Sorgen der Kinder unbedingt ernst nehmen.
Es ist ja wichtig, dass die Kinder wissen, wir können darüber sprechen. Und meine Eltern sagen mir zum Beispiel nicht, da ist ja gar nichts. Weil wenn Eltern das tun würden, dann wäre das ja sozusagen, die reden mir mein Gefühl weg. Ich spüre ja diese Unruhe und ich habe ja auch was irgendwie gehört.
Gleichzeitig können Kinder, je nach Entwicklungsstand und Vorwissen, Informationen über Krieg und Gewalt unterschiedlich gut verarbeiten. Aber Meyer-Götz ist sich sicher, dass Erklärungen helfen, diffuse Sorgen abzumildern. Sie arbeitet als Medienpädagogin beim Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk.
Im Grundschulalter, gerade wenn Sie so dritte, vierte Klasse sind, hilft Wissen. Also Wissen hilft gegen Angst. Das heißt, wir reden darüber, dass in einem Land, das ist weit weg, da passiert gerade das und das.
Dabei können auch spezielle Medienangebote helfen, wie zum Beispiel Logo, die Kindernachrichtensendung des ZDF.
Und damit hallo bei Logo. Diejenigen, die Nachrichten-Apps auf dem Handy haben, so wie ich zum Beispiel, die haben heute Morgen richtig viele Eilmeldungen bekommen. Es ist nämlich so, die beiden Länder USA und Israel haben heute Morgen Angriffe gegen das Land Iran gestartet.
Bei Logo wird immer versucht, sich in die Kinderperspektive hineinzuversetzen. Das erklärt die Redaktionsleiterin Constanze Knöchel.
Also welche Frage hätte ein Kind genau zu diesem Thema? Dann recherchiert der Redakteur oder die Redakteurin ganz viel. Und dann ist es wirklich ganz wichtig, dass wir sehr oft auch Experten oder Expertinnen dann auch nochmal auf den vereinfachten Text draufschauen lassen.
Dabei verzichtet Logo auf zu grausame Bilder und nutzt stattdessen häufig Erklärgrafiken. Und noch etwas ist bei Logo fest eingeplant. Ein Witz am Ende der Sendung. Das Ziel, trotz grausamer Nachrichten und Sorgen, sollen Kinder immer auch Leichtigkeit und Freude spüren.
Aber NDR Info hat ja auch ein Angebot speziell für die jüngeren Hörer.
Völlig richtig. Die Kindernachrichten für alle ab 9 Jahren. Jeden Sonnabend mit dem Rückblick auf die Woche. Abrufbar auch über das neue Angebot ARD Sounds und natürlich den Internetauftritt von NDR Info.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.